Herzlich willkommen zum Business Podcast der Firma Evolution International. Informationen zur Firma Evolution International, zu Produkten und zu weiteren Podcasts oder Webinaren erhalten Sie unter www.evolution-international.com und in unserem Newsletter, den Sie auf evolution-international.com/newsletter abonnieren können. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin und beschäftige mich in meiner Praxis mit den Themen Frauengesundheit, Magen-Darm-Gesundheit und Stoffwechsel und Immunsystem. Informationen zu mir finden Sie auf www.jump-on.eu. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns mit dem Thema Cholesterin beschäftigen. Cholesterin wird ja nach wie vor oft verteufelt und als giftig dargestellt. Da sollen wir Margarine statt Butter essen und unbedingt auf Eier verzichten oder ja, nicht zu viele davon essen, weil das unseren Cholesterinspiegel in ungesunde Höhen treiben würde. Gerät der Cholesterinspiegel im Rahmen einer Routinekontrolle mal etwas über den Grenzwert von 200 Milligramm pro Deziliter Blut, da wird gerne mit der Verordnung von Cholesterinsenkern gedroht, mit dem Argument, dass andernfalls Herzinfarkt und Schlaganfall quasi als unausweichliches Schicksal im Raum stehen. Interessant ist dabei, dass der durchschnittliche Cholesterinwert der deutschen Bevölkerung bei 240 Milligramm pro Deziliter liegt. Das bedeutet, dass ein Großteil der Menschen in unserem Umfeld sozusagen schwer krank sind und Medikamente bräuchten. Oder? Das Thema Cholesterin, der Umgang damit und die Bedeutung von Cholesterin aus der Ernährung, ebenso wie die Bedeutung von Cholesterin im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wird in Medizin und Wissenschaft seit Jahrzehnten sehr heiß diskutiert. Aber jetzt mal für uns Nichtwissenschaftler. Was ist denn Cholesterin eigentlich? Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die in tierischen und menschlichen Zellen vorkommt. Es hilft beispielsweise die Zellmembranen, also die Hülle um jede Zelle herum, zu stabilisieren. Auch für die Nervenzellen ist es ein wichtiger Schutzstoff. Außerdem werden mit seiner Hilfe Signalstoffe in Zellen eingeschleust oder wieder heraustransportiert. Gebildet wird dieser Stoff vom Organismus selbst, nämlich in der Leber und in der Darmschleimhaut. Der menschliche Körper braucht Cholesterin nicht nur als Baustein für die Zellen, sondern auch als Ausgangssubstanz für Steroidhormone. Dazu gehören Progesteron, Östrogen, Testosteron oder auch die Kortikoide, also die Fortpflanzungshormone beider Geschlechter und auch die Hormone unserer Nebenniere, die wir bei Dauerstress vermehrt verbrauchen. Auch für das Vitamin D, das ja eben eigentlich kein Vitamin, sondern eine Hormonvorstufe ist, braucht's Cholesterin, damit es bei Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet werden kann und auch später weiter verwertet werden kann, muss ausreichend Cholesterin als Ausgangssubstanz vorhanden sein. Außerdem wird es für die Produktion von Gallensäuren benötigt, das Cholesterin. Die werden mit dem Gallensaft von der Leber in den Dünndarm abgegeben, damit sie ihre Aufgaben bei der Zerkleinerung unserer Nahrung und der Aufnahme gesunder Fettsäuren und auch von fettlöslichen Vitaminen erfüllen können. Später im Dünndarm, im allerletzten Abschnitt nämlich, werden sie dann wieder resorbiert und zur erneuten Aufbereitung an die Leber zurückgeschickt. Ein ziemlich cleveres Recycling-System, das der Leber ein wenig Arbeit erspart. Dennoch müssen auch Gallensäuren laufend gebildet werden und dazu braucht es eben auch Cholesterin. Um das Cholesterin im Körper, also im Blut, zu transportieren, wird es an sogenannte Lipoproteine gebunden, weil es ja nicht wasserlöslich, sondern fettlöslich ist. Diese Lipoproteine haben unterschiedliche Dichte und heißen je nach dieser Dichte LDL oder HDL. LDL transportiert das Cholesterin von der Leber weg zu den Geweben hin und HDL macht es umgekehrt, wenn man es ganz vereinfacht ausdrücken möchte. Cholesterin hat also recht viele Aufgaben im Körper. Jetzt, wo wir das verstanden haben, stellt sich schon die Frage, warum soll denn dieses Cholesterin eigentlich so giftig sein? Die Theorie aus den 1950er Jahren sagt, dass überschüssiges Cholesterin sich an Zellwänden anlagern würde und diese mit der Zeit verstopfen würde. Dadurch soll es zu Gefäßverschlüssen und zu Herzinfarkt beitragen. Diese Cholesterin-Hypothese stützt sich ausschließlich auf empirisch gewonnene Hinweise. Es konnte kein biologischer Mechanismus nachgewiesen werden, der über das Cholesterin bzw. einen erhöhten Cholesterinspiegel tatsächlich zu Plaquebildung führt. Bei der Untersuchung solcher Plaques, also der Ablagerungen, die man in den Gefäßen gefunden hat, hat man herausgefunden, dass sie zu weniger als 10% aus Cholesterin bestehen. Dennoch sind sich viele Mediziner einig, dass Arteriosklerose und die daraus folgenden Gefäßverschlüsse mit der Höhe des Cholesterinwerts unmittelbar zusammenhängen. Man geht davon aus, dass das Cholesterin verwendet wird, um Schädigungen an den Gefäßinnenwänden, die beispielsweise durch latente Entzündungen entstehen, auszubessern. Nicht das Cholesterin selbst macht also das Problem, sondern die Gesundheit unserer Gefäße gibt den Ausschlag. Wenn es da keine Entzündungsprozesse oder Schädigungen oder Verletzungen gibt, dann kann sich auch kein Cholesterin anlagern. Wenn man also gesunde Gefäße hat, ist Cholesterin eben nicht so gefährlich, wie es oftmals behauptet wird. Außerdem geht man davon aus, dass der Gesamtcholesterinspiegel weniger wichtig ist als das Verhältnis zwischen dem LDL und dem HDL-Cholesterin. Auch das kann man ja im Blut messen. Tatsächlich zeigen einige Meta-Analysen, dass das medikamentöse Senken des Cholesterinspiegels nicht dazu führt, dass Menschen älter werden. Im Gegenteil. Heute weiß man, dass die Medikamente, die zum Senken des Cholesterinspiegels verwendet werden, zum Beispiel sogenannte Statine oder Statine, ziemlich fiese Mikronährstoffräuber sind, die unseren Stoffwechsel und unseren Hormonhaushalt ganz schön durcheinander bringen können. Außerdem haben sie nicht selten unangenehme Nebenwirkungen. Sie machen oftmals müde und antriebslos, sodass Patienten sich fühlen wie in einer Depression und dann womöglich zusätzliche Medikamente bekommen. Außerdem können sie Impotenz hervorrufen. Und sie verlangsamen den Stoffwechsel deutlich, was ja eigentlich wieder eher suboptimal ist für die Gesundheit unserer Zellen und unseres Herz-Kreislauf-Systems. Diese Statine, diese Medikamente rauben beispielsweise das Coenzym Q10 in großer Menge. Q10 ist ein Vitaminoid, das für die Energiegewinnung in den Zellen von lebenswichtiger Bedeutung ist. Mit zunehmendem Alter nimmt der Q10-Anteil im Körper natürlicherweise ab, weil immer weniger produziert, aber immer mehr verbraucht wird. Q10 schützt das Herz-Kreislauf-System, verbessert die Herzleistung und die Sauerstoffverwertung und erhöht Leistungsfähigkeit und Vitalität. Es schützt fettähnliche Strukturen wie beispielsweise unsere Zellmembranen vor Oxidation und regeneriert die körpereigenen Antioxidantien. Diese Oxidation spielt eine ganz, ganz große Rolle, wenn es um die Gefäßgesundheit geht und um die Entzündungen, die latenten an den Gefäßen. Das heißt, eigentlich wäre Q10 hier ein wichtiger Schutz. Q10 verbessert außerdem die Abwehr, optimiert die Arbeit der Mitochondrien, also der Energiekraftwerke in den Zellen und aktiviert unseren Stoffwechsel. Ein Mangel an Q10 erhöht also wieder unser Herz-Kreislauf-Risiko, sodass klar wird, dass wenn wirklich Cholesterinsenker notwendig werden, weil beispielsweise nachweislich Arteriosklerose besteht oder weil vielleicht schon mal ein Herzinfarkt oder andere solche Ereignisse vorgekommen sind, dann muss man zum Cholesterinsenker unbedingt eine Ergänzung mit Coenzym Q10 kombinieren, um die Nebenwirkungen zu reduzieren und das Herz und die Gefäße wirklich nachhaltig zu schützen. Generell lohnt sich's, zumindest bei gesunden Gefäßsystemen, schon die Verwendung von Cholesterinsenkern erstmal zu hinterfragen. Die erste Überlegung sollte sein, ob man über die Ernährung etwas tun kann. Hat man sich vielleicht in der Zeit, bevor die Blutentnahme war, überwiegend von tierischen Produkten ernährt und zu wenig pflanzliche ballaststoffreiche Nahrung auf dem Teller gehabt? Ballaststoffe wie beispielsweise die Pektine aus Apfel oder Beta-Glucane aus dem Hafer putzen überschüssiges Cholesterin bereits in der Darmschleimhaut wie ein Besen weg. Sie helfen uns also, auf natürliche Art und Weise den Cholesterinspiegel zu regulieren, weil sie uns helfen, kein Übermaß an Cholesterin aufzunehmen. Ein Übermaß an Fleisch und tierischen Fetten in der Nahrung ist aus vielen Gründen unvorteilhaft für die Gesundheit. Was übrigens keineswegs heißt, dass Margarine gesünder ist als Butter, ganz im Gegenteil. Aber auf das Maß kommt es eben an und natürlich auch auf die Qualität der tierischen Produkte, die einfach generell nicht aus unphysiologischer Massentierhaltung stammen sollten. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum Cholesterin. Eigentlich sollte man doch bei einem erhöhten Cholesterinwert immer erstmal prüfen, warum er sich verändert hat. Der Körper produziert diese Substanz ja primär mal selbst und erhöht die Menge wahrscheinlich nicht ohne Grund. Die Theorie, dass das überschüssige Cholesterin wirklich aus der Ernährung stammt, wird nämlich ganz, ganz oft hinterfragt und angezweifelt. Man kann also erstmal forschen. Gibt es vielleicht einen Vitamin-D-Mangel? Gibt es ein hormonelles Ungleichgewicht, das der Körper auszugleichen versucht? Gibt es vielleicht ein sogenanntes Gallensäurenverlustsyndrom? Das entsteht, wenn aufgrund einer latenten Entzündung der Schleimhaut im letzten Abschnitt des Dünndarms die Gallensäuren eben nicht wieder aufgenommen und an die Leber zurücktransportiert werden. Das merkt man gar nicht unbedingt. Bei manchen gibt es starke Blähungen und Bauchbeschwerden. Manche haben eine Verdauung, die von Durchfall nach Verstopfung wechselt und umgekehrt oder insbesondere fettreiche Speisen gar nicht mehr so richtig gut verwertet. Aber bei manchen gibt es auch einfach nur einen leichten Juckreiz am After. Will man das Gallensäureverlustsyndrom wirklich ausschließen, macht man es am besten über eine Stuhlanalyse. Gibt es wirklich einen Gallensäurenverlust? Dann kann man mit Pflanzen arbeiten, die die Entzündung an der Schleimhaut beruhigen, wie beispielsweise Astragalus oder die Schafgarbe. Auch Weihrauch wirkt stark antientzündlich. Oder die Aminosäure L-Glutamin, die unsere Darmschleimhaut versorgt und nährt. Da gibt es also mehrere Wege, die nach Rom führen. Beruhigt sich die Schleimhaut, gehen keine Gallensäuren mehr verloren und der Cholesterinspiegel normalisiert sich auch wieder. Ist der Cholesterinspiegel aufgrund eines Vitamin-D-Mangels erhöht, ist die Therapie natürlich denkbar einfach. Fehlt Vitamin D, können wir es einfach über die Einnahme dieses Sonnenvitamins in Form von Tropfen wieder auffüllen. Wie das dann dosiert wird, hängt dabei von der Intensität des Mangels und dem eigenen Körpergewicht ab. Dafür gibt es sogar Tabellen im Internet oder man fragt einfach den Therapeuten seines Vertrauens. Damit wirklich Vitamin D ankommt und ein Vitamin D-Spiegel ausgeglichen werden kann, sollten laut aktueller Studienlage bei einem 70 Kilo schweren Erwachsenen mindestens 4.000 bis 6.000 Einheiten Vitamin D eingenommen werden. Schwerere Menschen brauchen etwas mehr, leichtere vielleicht etwas weniger. Es kommt aber immer auch auf die Verwertung über Leber und Niere an, sodass hier durchaus auch eine Messung der Blutwerte nicht uninteressant ist. Bei Hormonthemen lohnt es sich natürlich auch, diese eben auszugleichen. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, auf das ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte. Die Logik sagt aber schon, dass ein Cholesterinsenker das Problem nicht lösen wird. Ja, und wenn man all diese Dinge ausschließen kann und der Cholesterinspiegel einfach höher ist, weil das vielleicht immer schon so war und auch in der Familie immer so war, dann muss man vielleicht auch gar nicht unbedingt dienstlich werden. Das kann einfach genetische Veranlagung sein. Solange die Gefäße gesund sind, tut das unserer Gesundheit keinen Abbruch. Will man auf alternativen Weg für Ausgleich sorgen im Cholesterinhaushalt, um vielleicht der Verordnung von einem Cholesterinsenker zu entgehen, kann man einfach mal über natürliche Substanzen einen Versuch wagen, wie beispielsweise roter Reis. Roter Reis enthält Monacolin K. Diese Substanz hilft nachgewiesenermaßen, den Cholesterinspiegel zu regulieren und das Verhältnis von HDL und LDL zu verbessern. Gut bioverfügbar werden seine Inhaltsstoffe, wenn man den roten Reis als fermentierten Extrakt einnimmt, wie beispielsweise bei den Cholesterinkomplexkapseln von Evolution. Dann kommen wir auch an seine gesunden Bioflavonoide und die ungesättigten Fettsäuren ran. In dem Komplex wird der rote Reis noch mit Inositol, das dem Stoffwechsel insgesamt unterstützt, kombiniert und mit Q10, von dem wir ja bereits wissen, dass es ganz besonders wichtig für die Zellenergie und die Herz-Kreislauf-Gesundheit ist. Abgesehen davon ist es dann vielleicht wichtiger, die Gefäße gesund zu erhalten mit Antioxidantien wie Resveratrol und OPC. Oder mit Pflanzen wie dem Weißdorn. Ach, es gäbe da so viele Wege, aber die Podcast-Zeit neigt sich schon wieder dem Ende zu. Sekundäre Pflanzenstoffe und pflanzliche Helfer überhaupt haben so viele positive Eigenschaften und tun unserer Gesundheit insgesamt gut. Und das wäre ja das Ziel. Natürlich kerngesund, ein Leben lang. Ich hoffe, Sie haben spannende Informationen aus der heutigen Wissenspodcast-Folge mitnehmen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.evolution-international.com. Vergessen Sie nicht, sich für unseren Newsletter anzumelden unter evolution-international.com/newsletter. Ich bin Christine Baumann und verabschiede mich für heute. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder zu einer neuen Podcast-Folge bei Evolution International hören. Bleiben Sie natürlich kerngesund.